Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Ich bete. Danke für dein Wort. Danke, dass wir lesen dürfen, wie sehr du uns liebst und uns das immer wieder neu erinnern lassen können. Und danke auch dafür, dass deine Liebe sich auch darin ausdrückt, dass du uns sagst, wie unser Leben gelingen kann. Wie du dir vorstellst, dass wir miteinander und im Vertrauen zu dir unser Leben gestalten. So wollen wir hören, Herr, und uns nach dir ausrichten. Hilf uns dabei. Dein guter Geist möge unseren Verstand und unser Herz berühren und uns so Gutes mitgeben auf unserem Lebensweg. Danke für deine Zusage, dass du das tun willst. Amen. Liebe Gemeinde Israel am Sinai, Mose auf dem Berg, zwei Tafeln mit den 10 Geboten in der Hand, gewissermaßen das Grundgesetz für Gottes auserwähltes Volk. Für ein Volk, das sein Leben nun selbst in die Hand nehmen soll und kann. Es geht um Freiheit. Es geht um Leben. Es geht sicher auch um Ordnung, aber vor allem um Frieden und Gerechtigkeit. Am Anfang stehen nicht die 10 Worte, nicht die Gebote oder gar das Gesetz. Der Begriff klingt noch schärfer, darin schwingt noch der Gedanke mit, dass der, der nicht nach ihm handelt, entsprechend bestraft wird und nur der, der sich daran hält, von Gott angenommen, als Teil seines Volks angesehen wird. Am Anfang steht also nicht das, was wir tun können, tun müssten. Vielmehr beginnt alles damit, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit. Und es war nicht das Volk, das nach Freiheit rief und Freiheit suchte, sondern Gott musste es mit mehr oder weniger sanfter Gewalt dahin bringen, sich auf den Weg in diese Freiheit zu machen. Und das kommt immer mal wieder hoch auf dem Weg zum Sinai und auch danach auf dem Weg ins gelobte Land. Sie wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Lieber Sklaven mit vollem Bauch als freie Menschen mit hängendem Magen und trockenem Mund. Ja, Freiheit kostet auch etwas. Freiheit verpflichtet. Sie verpflichtet dazu, sich verantwortlich für sein Leben zu zeigen. Es mit Bedacht und nicht allein nach dem Bauchgefühl zu führen. Freiheit verpflichtet dazu, diese immer wieder auch zu schützen, sich davor zu hüten, wieder in irgendeine Abhängigkeit und damit Unfreiheit zu stolpern. Und auch anderen die Freiheit zu gewähren, auch für ihre Freiheit sich einzusetzen, für sie zu leben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. So steht es auf der ersten Tafel ganz oben zu Anfang. Und dieser Satz, der könnte vor jedem der 10 Worte, der 10 Gebote wiederholt werden, weil er für sie alle gleichermaßen die Voraussetzung ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt der Apostel Paulus den Galatern ins Stammbuch. Jesus ist der Erlöser, also der Befreier von Sünde, Tod und Teufel und allem anderen, das unfrei, das gefangen nehmen will. Das ist der Grundton, das ist die Prämisse, das Fundament jüdischen und christlichen Glaubens. Gott handelt immer als Erster. Gott schafft Raum für uns Menschen, für unser Leben, dafür, dass wir Handelnde sein können, Menschen, die sich frei entscheiden, ihren Weg suchen und gehen können. Doch weil es keine absolute Freiheit geben kann. Meine Freiheit endet ja bekanntlich immer an deiner und deiner und deiner Freiheit. Deshalb brauchen wir Menschen Richtlinien, Werte, Normen oder im Bild gesprochen Leitplanken, Stoppschilder, Wegweiser, um unsere Freiheit miteinander zu gestalten und Gott dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, aus dem Sinn zu verlieren. Gott entlässt sein Volk nicht in absolute Autonomie, sondern es soll ja sein Volk sein. Es darf mit ihm gemeinsam im Vertrauen zu ihm und in der Ehrfurcht vor ihm leben. Er gibt ihm die 10 Gebote, die ihm helfen, seinen Weg zu finden, die Freiheit zu nutzen, ohne sie auszunützen, zu missbrauchen und so dann doch wieder unfrei zu werden. Oder, und wir kennen das nur zu gut, es erscheint ja manchmal auch sehr viel einfacher, wenn wir uns sagen lassen, was wir zu tun, wie wir zu leben haben. Solange wir den Bauch voll bekommen und das, was uns sonst noch wichtig ist. Brot und Spiele hieß das im alten Rom. Wir missbrauchen Gott, wenn wir ihn vor diesen Karren spannen. Wer es sich leicht macht und anderen die Verantwortung für sein Leben zuschiebt und damit die Freiheit aufgibt, der missachtet die Gabe Gottes und den Geber. Gott macht uns zu erwachsenen Gotteskindern, nicht zu Unmündigen. Wir sind herausgefordert, seine Gebote zu kauen und sie, so hat Martin Luther das mal sehr drastisch, aber ich finde treffend ausgedrückt, sie wieder zu käuen, immer wieder. Sie sollen unser Denken bestimmen. Ändert euch dadurch, dass ihr euren Sinn erneuert, heißt es bei Paulus. Gottes Gebote sollen uns zu Herzen gehen, damit wir von Herzen nach ihnen zu leben versuchen. Es geht nicht darum, ihrem Wortsinn sklavisch zu folgen, sondern ihren Geist zu verstehen, ihn zu verinnerlichen und nach ihm zu leben. Das meint Jesus und in seinem Gefolge Paulus, wenn es heißt, dass die Liebe zu Gott und zum Mitmenschen die Zusammenfassung und der Kern aller Gebote ist. Diese Liebe, die wir von Gott her erfahren, sie soll unser Wesen verändern. Sie ist der Stoff, aus dem die Gebote gesponnen sind. Wir missbrauchen also Gott, wenn wir die Verantwortung abschieben wollen und uns auf Predigten und Bibelauslegungen berufen, anstatt diese zu prüfen und zu überdenken und aufgrund unserer eigenen, mithilfe des Heiligen Geistes gewonnenen Erkenntnis zu handeln. Und dabei natürlich auch im Wissen darum, dass all unser Erkennen Stückwerk ist und wir Fehler machen. Schuldig werden, aber eben doch einen Gott haben, der uns das nachsieht, der uns vergibt, wenn wir Verantwortung übernehmen und Fehler und Schuld eingestehen und aus ihnen zu lernen versuchen, zu reifen an ihnen und wachsen wollen. So mahnt uns das Gebot, Gottes Namen nicht zu missbrauchen, uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, unsere Erkenntnis nicht zu hoch zu hängen. Denn das ist ja die andere Seite dieses Denkens, dass wir die Verantwortung abschieben oder dass wir uns sie von anderen zuschieben lassen oder gar von uns aus meinen, sie stünde uns zu. Dass wir uns und unsere Erkenntnis nicht zu hoch hängen. Auch diese Warnung steckt in diesem Gebot. Wer sich aufschwingt, im Namen Gottes zu sagen zu wollen, wie sie zu leben haben, was sie tun dürfen und was nicht, der missbraucht Gott und seinen Namen. Wer andere unter Druck setzt mit seinem Verständnis von Geboten und wie christliches Leben zu gestalten sei, der missbraucht den Namen Gottes für seine persönlichen Ziele. Er sucht dabei doch letztlich nur Anerkennung, Macht, vielleicht auch wirtschaftlichen Erfolg. Will das mit dem Verweis auf Gottes Autorität absichern. Und anderen zu fluchen, sie gar zu verfluchen oder doch auch nur allein sie verächtlich, herablassend, herabwürdigend, abwertend über sie zu reden, der missachtet ihren Schöpfer. Wer sich Christ nennt und so handelt, der missbraucht den Namen Jesu Christi. Von dem Gott mit uns auf dem Koppelschloss gibt es viele Varianten. Sie alle stehen wider die Freiheit, in die uns Gott geführt hat und die er uns zu gestalten heißt und die doch letztlich er uns auch immer wieder eröffnen will. Gott gibt Freiheit. Gott macht uns zu seinem Gegenüber. Er möchte, dass wir Menschen unser Leben in die Hand nehmen und es verantwortlich gestalten. Und dafür gibt er uns seine Gebote als Grundwerte, Normen, Gestaltungsrahmen. Sie sind Angebote, denen wir nachdenken sollen, können, die wir für unser Leben in Freiheit fruchtbar werden lassen sollen. Das eben auch tun können. Und dabei weisen sie natürlich auch auf die Grenzen hin, auf Gefahren, die uns drohen, die uns eben wieder unfrei machen können. Gefahren, die uns hindern, mit Gott vertrauensvoll unterwegs zu bleiben. Die uns davon abbringen können, mit ihm und seinem Namen ehrfurchtsvoll umzugehen und so auch mit dem Leben, dem eigenen und dem der anderen, aber auch der Tiere und Pflanzen, weil sie alle die Heiligkeit Gottes atmen. Sein Lebensatem steckt in ihnen allen. Den Namen unseres Schöpfergottes nicht zu missbrauchen, das bedeutet auch, seine Schöpfung zu achten, weil sie seinen Namen trägt. Sie ist Gottes Schöpfung. Und Gott sah, dass es gut war, heißt es immer wieder in der Geschichte der Erschaffung der Welt. Was Gott gut nennt, ist gewiss allen Schutzes wert. Und wir missbrauchen Gottes Auftrag und damit ihn und seinen guten Namen, wenn wir diese Schöpfung missbrauchen für unsere Zwecke, wenn wir sie ausbeuten, anstatt sie zu kultivieren und ihren Charakter der guten Schöpfung Gottes zu bewahren. Und auch das sei gesagt, wer damit beginnt, von Gott zu reden. Der muss doch immer wieder zwischendurch eingestehen, dass er von Gott eigentlich gar nicht reden kann. Der Name Gottes, er steht doch schon am Anfang dieser Geschichte der Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus in Ägypten in Frage. Als Mose den brennenden Dornbusch sieht, da wäre er doch zunächst einmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass ihm darin Gott begegnet. Und als er dann schließlich mit Gott dort im Gespräch ist, fragt er ihn, wie denn eigentlich sein Name lautet. Und da antwortet ihm dieser höchst geheimnisvoll: Ich bin, der ich sein werde. Darüber lässt sich nun herrlich philosophieren und theologisieren und letztlich damit eigentlich ja nur spekulieren. Am ehesten und einfachsten ist es aber doch, das einfach schlichtweg ernst zu nehmen. Einen Namen kann ich dir nicht sagen, weil ich habe viele. Ich bin immer gerade der dir hier und jetzt begegnet. Und ich bin doch zugleich der deinem Nachbarn jetzt und dort begegnet. Und ich bin der dir morgen an einem anderen Ort noch einmal ganz anders und wieder neu begegnet. Wie sollten wir also von Gott reden können? Wie sollten wir sagen können, das ist Gott? Oder so ist Gott? Oder dieser ist sein richtiger und einzig gültiger Name? Wir würden damit Gottes Namen missbrauchen. Letztlich damit Gott selbst missbrauchen, würden wir ihn so festlegen wollen. Und wir merken, das Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen, über das wir vor 2 Wochen nachgedacht haben, berührt sich eng mit dem, seinen Namen nicht zu missbrauchen. Wir können nicht von Gott reden, aber wir tun es dennoch. Wir sollen uns keine Bilder von Gott machen und wir brauchen sie dennoch. Und wir können von Gott eben nur so reden, indem wir von uns reden. So war das schon am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. So stellte sich Gott selbst doch Mose aus dem brennenden Dornbusch mit seinen ersten Worten vor. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also ich bin der diesen und dem dort und so und nochmal anders begegnet ist. In dieser Welt, in dieser Zeit. Wir können also nur davon erzählen, wie er uns hier und da und dort in unserem Leben begegnet ist, sich uns offenbart hat. Wir Spuren von ihm in unserem Leben entdecken durften. Und wie sich das dann auch mit biblischen Aussagen verbindet oder auch in ihnen seine Wurzeln hat. Wie er uns darin im Lesen und Hören, in einer Predigt oder in einem Gespräch über ein Bibelwort etwas von sich hat aufgehen, erkennen lassen. Würden wir aber Gott auf diese oder jene Erfahrung, Erkenntnis festlegen wollen, würden wir sagen, das ist Gott, das ist sein Name, würden wir ihn schon wieder missbrauchen. Und die Strafe dafür, sie folgte dem auf dem Fuße. Wir würden uns selbst abschneiden, damit vom lebendigen Gott, der ist, wie er mir morgen wieder einmal begegnen und eben nochmals ganz anders begegnen möchte. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Er lässt sich nicht domestizieren. Wir können ihn zu unserem Hausgott machen, den wir fröhlich für unsere Zwecke nutzen, aber damit nehmen wir ihm die Freiheit. Da sind wir wieder bei dem, was der Grund ist, dass Gott sein Volk erwählt hat. Es hat es zur Freiheit erwählt. Er hat uns Christen zur Freiheit erwählt und er selbst ist und steht für Freiheit. Und wir würden ihn ja damit gefangen nehmen, wenn wir ihn festlegen wollten. So oder so ist er. Und so ist er nicht. Damit nehmen wir ihm die Möglichkeit, uns in seiner Herrlichkeit. Und das heißt, in dieser unserer Welt geheimnisvoll in seiner großen Vielfalt zu begegnen. Er will sich uns also immer wieder noch einmal neu, anders offenbaren. Und darin will sich Jesus Christus zugleich immer wieder zu erkennen geben, den wir auch nicht festlegen können, so oder so oder so ist er. Allein 7 Ich-Bin-Worte bei Johannes machen das Bild schon mal sehr breit. Wer Gott diese Freiheit nimmt, für die er steht, die er uns eröffnet, der verbaut sich selbst damit die Möglichkeit, ihm noch einmal neu zu begegnen. Und so straft ihn Gott. Er straft ihn, weil er und eben indem er nicht offen ist für das Geheimnis, dass Gott ist. Ganz im Sinne dessen, was Jesus nach dem Johannesevangelium sagt: Wer nicht an mich glaubt und wer so nicht zur Freiheit der Gotteskinder findet, der ist schon gerichtet. Er richtet sich gewissermaßen darin selbst. Gott ist das Geheimnis, dass er für uns bleibt. Er in dieser Welt, der dreieinige Gott. Amen.